SWR 1 Baden-Württemberg, Radioreport Recht mit Klaus Hempel.
Der zweite Senat verhandelt heute über eine Verfassungsbeschwerde gegen das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 in der Fassung des Änderungsgesetzes vom 10. Dezember 2019.
Das war Doris König, Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts. Das Gericht hat heute über den Solidaritätszuschlag verhandelt. Genauer gesagt über die Frage, ob es verfassungskonform ist, wenn der Soli rund 30 Jahre nachdem er eingeführt wurde, immer noch erhoben wird. 6 FDP-Politikerinnen und Politiker meinen, dass er nicht mehr erhoben werden darf. Sie haben deshalb in Karlsruhe geklagt, so auch die FDP-Bundestagsabgeordnete Katja Hessel.
Der Soli war auch mit einem politischen Versprechen verbunden, dass er mit Auslauf des Solidarpakts auch nicht mehr erhoben wird. Das war 2019 der Fall. Das ist eine Zusatzabgabe, die unter anderem in der schwierigen Zeit jetzt auch Unternehmerinnen und Unternehmer belastet. Und er ist aus unserer Sicht ganz klar jetzt verfassungswidrig.
FDP-Politikerin Katja Hessel hat gerade den Solidarpakt II angesprochen, der ausgelaufen ist und der etwas mit dem Solidaritätszuschlag zu tun hat. Deshalb wollen wir zuerst noch einmal klären, wie der Soli entstanden ist und warum er eigentlich eingeführt wurde. Das erläutert uns jetzt mein Kollege Jakob Dies.
Nach der Wiedervereinigung war klar, der Aufbau in den neuen Bundesländern wird den Staat sehr viel Geld kosten. Zudem musste Deutschland hohe zweistellige Milliardenbeiträge für die NATO stemmen. Diese schossen nach dem Beginn des Zweiten Golfkriegs in die Höhe. Der Irak hatte Kuwait überfallen. Deshalb wurde 1991 der Solidaritätszuschlag unter Bundeskanzler Helmut Kohl eingeführt. Nach nur einem Jahr lief der Soli allerdings bereits aus. Theo Weigel, damals Bundesfinanzminister von der CSU und Erfinder des Solis, kämpfte jedoch bereits Mitte der 90er für seine Wiedereinführung.
Als ich 1992 den damaligen Solidaritätszuschlag habe auslaufen lassen, bin ich heftig kritisiert worden, man hätte ihn weiterführen sollen. Damals war es richtig, ihn auslaufen zu lassen, weil die Konjunktur in den Keller ging. Jetzt müssen wir ihn wieder einführen, um die DDR, Erblasten, Sozialismus und den Bund-Länder-Finanzausgleich finanzieren zu können.
Und tatsächlich, 1995 führte ihn die schwarz-gelbe Bundesregierung wieder ein. Diesmal unbefristet, obwohl Kohl damals versprach, dass der Soli bis Ende des Jahrtausends endgültig weg sei. Doch sein Versprechen sollte sich nicht erfüllen. Zunächst betrug der Zuschlag auf die Einkommens- und Körperschaftssteuer 7,5%. Für den Bund war das ein großer Gewinn. Denn der Soli ist nicht zweckgebunden. Heißt, das Geld fließt nicht unmittelbar in den Aufbau Ost, sondern erstmal ausschließlich in den Bundeshaushalt zum Bundesfinanzminister. Der verbucht den Soli dann, wie die Steuern auch, als Einnahmen und verteilt das Geld anschließend weiter. Die Länder gehen dabei allerdings leer aus. Anders als bei der Einkommensteuer muss sich der Bund die Einnahmen aus dem Soli nämlich nicht mit ihnen teilen. Er wird dadurch in diesem Jahr nach Berechnung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft 12 Milliarden Euro einnehmen. Dabei müssen rund 90% der Steuerzahler den Zuschlag gar nicht mehr bezahlen. Der Soli wurde bereits 1998 um 2% gesenkt. 5 Jahre später beschloss der Bundestag dann, ihn teilweise abzuschaffen. Heute müssen ihn daher vor allem nur noch besser verdienende Kapitalanleger und mittelständische Unternehmen zahlen. Als Olaf Scholz noch Bundesfinanzminister war, verteidigte er den Rest-Soli vehement.
Ich glaube, dass es in dieser Situation in Ordnung ist, dass jemand zum Beispiel 5 Millionen verdient, er nicht eine Entlastung von über 100.000 bei der Steuer bekommt, sondern diesen Beitrag zur Finanzierung unseres Gemeinwesens weiterleistet.
Kritik daran kam damals schon aus der FDP-Fraktion von Christian Lindner.
Das sind nicht irgendwelche Manager, Topverdiener, Bundesliga-Profis, sondern es sind die Betriebe, wo Millionen Menschen beschäftigt sind. Denen fehlen Spielräume für Investitionen.
Auch in der zerbrochenen Ampelkoalition sprachen sich die Liberalen für eine vollständige Abschaffung aus. SPD und Grüne hielten dagegen, den Soli ganz zu streichen würde das Haushaltsloch weiter vergrößern. Doch nicht nur die FDP kritisierte den Zuschlag. Ob der Bund, der deutschen Steuerzahler oder der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, sie alle wollen den Soli abschaffen.
Vor über 30 Jahren wurde der Soli eingeführt, das war ein Beitrag von Jakob Thies. Die FDP-Politiker, die gegen den Soli geklagt haben, kritisieren im Wesentlichen zwei Dinge. Erstens, mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung habe er keine Existenzberechtigung mehr. Und zweitens, er verstoße gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung, weil Nur noch Gutverdiener, Unternehmen und Kapitalanleger den Soli zahlen müssen. 90% der Steuerpflichtigen aber nicht. Nun hat der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts über die Klagen verhandelt. Mein Kollege Max Bauer war dabei und hat sie mitverfolgt.
Der Solidaritätszuschlag wurde eingeführt, um die Kosten der Wiedervereinigung zu stemmen. Dass das eine Generationenaufgabe sei, das wurde in der Verhandlung in Karlsruhe heute betont. Florian Tonka, einer der FDP-Kläger und bis zum Bruch der Ampelkoalition parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, meint aber, es sei von Anfang an klar gewesen, dass der Soli kein dauerhaftes Finanzierungsinstrument sein sollte. 2019 sei der Solidarpakt II für die Kosten der Einheit ausgelaufen. Das sei eine Zäsur gewesen. Der Bedarf für den Soli sei damit entfallen. Außerdem belaste der Soli nicht nur wenige Reiche, so Florian Tonka.
Das betrifft viele Arbeitnehmer, das betrifft einen guten Teil auch der Mittelschicht schon. Und alle Unternehmen müssen den Soli bezahlen. Es ist eine Sonderbelastung für Unternehmen, die ja eigentlich investieren müssen, die im internationalen Steuerwettbewerb stehen und die dadurch dauerhaft zusätzlich belastet werden. Und der Soli trifft auch alle Sparerinnen und Sparer, und zwar auch jenseits von Einkommensgrenzen, die sonst gelten. Und da sind ganz viele Ungleichbehandlungen dabei bei dem Soli, so wie er heute erhoben wird.
Dem widersprach Juraprofessor Uwe Volkmann. Er verteidigte den Soli in der Verhandlung als Vertreter der Grünen. Dass nur noch eine Gruppe von ca. 10% der einkommensstärksten Steuerzahler für den Soli aufkäme, sei gerechtfertigt.
Das ist vor allem das Sozialstaatsprinzip. Die Besteuerung und die Erhöhung von Abgaben ist auszurichten an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, und das setzt eine entsprechende Abstufung geradezu voraus, nach dem Grundsatz, starke Schultern können auch mehr tragen als schwache.
Juraprofessor Volkmann meint, dass es in Ordnung sei, wenn nur 10% der Einkommensstärksten den Soli zahlen. Außerdem betonte er, die Lasten der Wiedervereinigung seien der politische Grund für den Soli gewesen. Rechtlich komme es jetzt darauf an, dass der Gesetzgeber einen Spielraum habe, zu entscheiden, ob die Abgabe noch benötigt werde. Einen großen Spielraum.
Nach meiner Einschätzung ist er sehr groß. Vor allem stößt ein Verfassungsgericht hier an die Grenzen seiner Möglichkeiten, wenn es sich daran machen wollte, das Bestehen eines etwaigen Finanzbedarfs des Bundes zu überprüfen.
In der Verhandlung zeigte sich, dass diese Frage der rechtliche Knackpunkt des Verfahrens ist. Wie groß ist der Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers, ob noch Bedarf für den Soli ist oder nicht? Wie viel Freiheit hat hier die Politik und wie streng darf das Verfassungsgericht diesen Spielraum kontrollieren? Sollte Karlsruhe dann in einigen Monaten entscheiden, dass der Soli doch verfassungswidrig ist und gekippt wird, kommen auf den Bundeshaushalt unter Umständen große Belastungen zu. Sollten Soli-Zahlungen rückwirkend erstattet werden müssen, kann sich eine Lücke im Bundeshaushalt in zweistelliger Milliardenhöhe auftun.
Ein Beitrag von Max Bauer. Einer der Kläger, der im Beitrag gerade zu Wort kam, ist der FDP-Politiker Florian Tonka. Er hat seinen Wahlkreis im baden-württembergischen Böblingen. Bis zum Platzen der Ampelkoalition war der Jurist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Ich habe mit ihm am Rande der Verhandlung im Bundesverfassungsgericht gesprochen und ihn gebeten, noch einmal zu erläutern, worauf er seine Klage stützt.
Der Solidaritätszuschlag ist 1995 eingeführt worden in der heutigen Form, 2019 aber nochmal verlängert worden. Aber in der Zeit, Ende 2019, ist etwas passiert, ist etwas Neues passiert, nämlich der Solidarpakt II, der die Mittel enthalten hat für den Aufbau Ost, ist ausgelaufen und ersetzt worden durch ein neues Regime, was jetzt allgemein benachteiligte, schwächere Regionen fördert in West und in Ost. Und damit kann die Begründung für den Soli, nämlich die Finanzierung der deutschen Einheit, heute nicht mehr aufrechterhalten werden. Er wird schon sehr, sehr lang erhoben, länger als man sich das je vorstellen konnte. Und jetzt ist aus unserer Sicht die Grundlage dafür entfallen, ihn weiter zu erheben. Er ist verfassungswidrig geworden.
Die Bundesregierung argumentiert hier anders und sagt, es gibt nach wie vor Kosten, die wir aufgrund der Wiedervereinigung schultern müssen. Und interessanterweise hat ja im vergangenen Jahr der Bundesfinanzhof in München ein Urteil zum Soli gefällt. Er hat geurteilt, der Soli darf zwar nicht ewig erhoben werden, er ist aber noch verfassungskonform, weil auch nach dem Auslaufen des Solidarpakts II die Lasten der deutschen Einheit weiter anhalten. Zum Beispiel was so Dinge wie Rentenzahlungen betrifft, was halten Sie dem entgegen?
Erstmal hat der Bundesfinanzhof sich sehr, sehr schwer getan. Er war sich nicht hinreichend sicher, dass der Soli verfassungswidrig ist und hat deswegen es nicht dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt. Aber er hat durchklingen lassen in seiner Begründung, dass es sehr starke Argumente gibt, dass der Soli auslaufen muss. Ob das jetzt vor 3 Jahren hätte sein müssen oder in 2 Jahren, Das ist nochmal eine andere Frage, aber jedenfalls irgendwann jetzt sehr bald auslaufen muss. Also im Kern kann man dem, was der Bundesfinanzhof entschieden hat, eher den Gedanken entnehmen, das muss jetzt jedenfalls bald mal ein Ende haben. Natürlich wird man in einem Haushalt immer noch irgendwo Ausgaben finden, die verstärkt oder überdurchschnittlich in die neuen Bundesländer gehen. Aber es ist nicht mehr so, dass das alleine das Kriterium ist. Es gibt auch Regionen in Westdeutschland, zum Beispiel im Saarland oder in Bremen, die sind strukturschwach, die bekommen Unterstützung des Bundes und zum Teil sogar mehr pro Kopf, pro Einwohner, als das für die neuen Bundesländer gilt. Und deswegen ist es eigentlich eine dauerhafte allgemeine Staatsaufgabe, dass wir schwächere Regionen natürlich unterstützen mit Steuergeld. Das wird der Bund immer machen. Das wird er auch in 20 oder in 50 Jahren immer noch machen. Aber diese allgemeine dauerhafte Staatsaufgabe ist gerade keine wiedervereinigungsbedingte Sonderbelastung, wo der Bund extra Geld braucht, sondern es ist eigentlich eine Daueraufgabe, die wir jetzt unabhängig von Ost oder West landesweit gleichartig machen.
Sie haben das Auslaufen angemahnt, wenn man so will, läuft der Soli ja quasi schon aus, nämlich es hat eine Änderung gegeben. Seit ein paar Jahren zahlen eben nicht mehr alle den Soli, sondern im Grunde genommen nur noch Besserverdiener und Unternehmen. Das heißt also, die Mehrheit der Bevölkerung, die wird gar nicht mehr belastet. Und auch dazu hat sich ja der Bundesfinanzhof geäußert und hat gesagt, das ist okay in der Form. Aber auch diese Argumentation können Sie so nicht nachvollziehen, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Also unser wichtigstes Argument ist, dass die Grundlage für den Solidaritätszuschlag, der Grund, warum es ihn gibt, eindeutig entfallen ist und er deshalb für niemanden in Deutschland mehr erhoben werden darf. Natürlich ist es besser, ihn abzuschaffen für einige oder für viele Bürgerinnen und Bürger, als ihn komplett so beizubehalten wie früher. Trotzdem ist diese Lösung eben unzureichend. Es werden jetzt sehr starke Ungleichheiten auch geschaffen in der Besteuerung. Auch viele Inkonsistenten, zum Beispiel auch bei Ehepaaren, kann es die Situation geben, dass man nach dem neuen Recht mit dem Soli stärker belastet wird, wenn man eine Doppelverdiener-Ehe hat gegenüber einer Ehe, wo einer der Hauptverdiener ist. Also ganz große Ungereimtheiten, die dadurch entstehen, dass dieses Modell jetzt gewählt worden ist. Und deswegen haben wir natürlich das auch verfassungsrechtlich hier zur Prüfung gestellt.
Wir wissen nicht, wie das Urteil ausgeht, aber jetzt gehen wir mal davon aus, Sie sollten sich durchsetzen. Das Gericht würde den Soli kippen. Dann müsste ja der Bund den Steuerzahlern vielleicht sogar rückwirkend sehr hohe Milliardenbeträge zahlen. Dann reden wir über 50, 60, 65 Milliarden Euro. Also Geld, das der Bund ganz sicher nicht hat. Da frage ich mich, Sie haben ja lange auch im Bundesfinanzministerium jetzt gearbeitet als Staatssekretär und kennen den Haushalt in- und auswendig. Wie will man das finanzieren, wenn es so käme?
Also zunächst einmal ist uns wichtig als Kläger, dass die Verfassungswidrigkeit des Solidaritätszuschlags festgestellt wird, dass wir davon wegkommen, dass diese Belastung entfällt. Sie ist übrigens eine Sonderbelastung, gerade auch für die deutschen Unternehmen, die schon international im Vergleich sehr hoch besteuert werden. Das Ziel ist, dass wir davon wegkommen. Dass wir jetzt dieses Jahr darüber reden und dass diese Entscheidung ansteht, das bedeutet natürlich, dass es finanzielle Risiken für den Bundeshaushalt gibt. Die sind aber nicht dadurch entstanden, dass hier jemand geklagt hat, sondern dadurch, dass in der Tat CDU, CSU und SPD mit den Grünen vor 5 Jahren trotz vieler Bedenken und auch vieler Warnungen diese Regelung getroffen haben, den Soli so zu verlängern. Aber ja, wenn es so ist, dass der Soli rückerstattet werden muss für einige Jahre, dann ist das nötig, um die Verfassung einzuhalten. Das sollte selbstverständlich sein. Und die Verantwortung dafür träfe diejenigen, die dieses Gesetz gemacht haben. Und natürlich müsste man sich in dem Fall sehr gründlich überlegen, wie man das im Bundeshaushalt finanzieren könnte.
Denkbar wäre ja auch eine andere Entscheidung, also dass das Gericht sagt, also rückwirkend muss da nichts zurückgezahlt werden, auch wenn wir den Soli für verfassungswidrig halten und kippen. Das würde dann bedeuten, dass der Bund künftig nicht mehr den Soli erheben darf. Aber da reden wir dann auch über 12 bis 13 Milliarden Euro pro Jahr, die dann fehlen. Und auch da stellt sich die Frage, wie man das finanzieren will.
Es gibt in der Tat die Möglichkeit, dass das Gericht auch nochmal Aufschub gibt, um eine Lösung zu finden. Das ist in der Vergangenheit beides passiert. Bei der verfassungswidrigen Kernbrennstoffsteuer musste rückerstattet werden, was damals übrigens auch gelungen ist, war auch nicht wenig Geld. Bei der Grundsteuer, die ebenfalls verfassungswidrig war, hat das Gericht gesagt, ihr kriegt Zeit, das abzustellen und das zu reparieren. Also ist beides denkbar. Deswegen sollte man das auch einfach abwarten. Aber natürlich müsste man, wenn man den Soli abschmilzt oder gar ganz abschafft, im Bundeshaushalt eine Menge an Einsparungen machen oder anderweitige Entscheidungen treffen. Das ist dann eine politische Frage. Will man sparen, will man reformieren oder will man Steuern erhöhen? Und natürlich wollen wir als Freie Demokraten dann eher priorisieren und den Haushalt auch ausgleichen.
Das war Florian Tonka. Er ist einer von 6 FDP-Politikern, die gegen den Soli geklagt haben. Nun muss man abwarten, wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird. Das kann man noch nicht genau einschätzen. Ein Urteil wird es erst im Laufe des nächsten Jahres geben. Und vermutlich erst nach der Neuwahl, die ja nun im Februar stattfinden soll. Sollte das Verfassungsgericht den Soli kippen, und das wäre durchaus denkbar, dann würde das der nächsten Bundesregierung auf die Füße fallen. Ihr würden dann rund 12 Milliarden Euro pro Jahr an Einnahmen fehlen. Und im Extremfall müsste der Bund den Steuerzahlern den Soli für mehrere Jahre zurückzahlen. Und dann reden wir über rund 65 Milliarden Euro. Das wäre dann der finanzpolitische Super-GAU. Das war der Radioreport Recht. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Hempel.